Talk mit Thies.
Serkan Güzelcoban ist ein Koch mit ungewöhnlicher Karriere. Aus dem Hauptschüler, der nie an den Beruf Koch gedacht hatte, wurde ein Sternekoch mit einer besonderen Philosophie. Zurzeit hat er das Kleinod in Öhringen. Hallo nach Stuttgart.
Hallo.
Bist du als Deutscher mehr Schwabe oder mehr Türke?
Also ich bin so ziemlicher königlicher Württemberger.
Kannst du Schwäbisch ein bisschen?
Ja, schon etwas. Also ich habe es natürlich sehr, sehr schnell abgelegt gehabt.
Ja.
Aber ja, ich schwätze schon hin und wieder.
Wann war dein erster Spätzleteig?
Oh, das war mit 13.
Du weißt das aber auch
direkt. Ja, natürlich. Das war eine Qual.
Ach ja? Wo war das?
Das war im Heimgarten St. Josef, hier in Stuttgart,
ja.
Beim Dimitri. Mhm. Und da durfte ich das erste Mal einen Spätzleteig machen. Das war ein evangelisches Gemeindehaus.
Ja.
Ich als deutsch-türkischer Praktikant beim griechischen Pächter.
Ja, war schwer?
Ja, ich meine, mit 13 hat man natürlich nicht so viel Kraft in den Armen. Und diesen Teig dann mit der Hand aufzuschlagen, bis er Blasen schlägt, das war ja schon eine Qual. Und er hat mich da Ewigkeiten schlagen lassen. Ne?
Wollte dich ärgern, oder was?
Ich hatte das Gefühl, ehrlich gesagt. Aber so im Nachhinein habe ich eigentlich festgestellt, eigentlich wollte er, dass ich das richtig lerne.
Muss man tatsächlich den Spätzlesteig so lange schlagen, kneten, werfen? Muss man machen?
Ja, wenn man es mit der Hand herstellt. Früher war es halt so, wir hatten jetzt keinen Schlagkessel oder so in der Küche, so wie jetzt. Yeah. Und da hat halt die alte Methode noch gegriffen. Ne? Der Stift musste mit der Hand schlagen.
Der Stift, also genau. Der Mensch.
Genau.
Viele wissen ja gar nicht mehr, was ein Stift ist.
Nee.
Heißt das heute noch so? Also der Auszubildende, der Lehrling, das war der Stift, ne?
Das war der Stift, genau. Also ich wurde immer Stift genannt. Stift, komm her.
Stift, komm her. Was ist dieser Schlagkessel?
Also es gibt ja mittlerweile unterschiedliche Hersteller. Ja. Und da ist natürlich so ein Kessel, also ein kleiner Schlagkessel drin, wo man einen Aufsatz reintun kann. Und das geht dann ganz mechanisch und einfacher und schneller.
Und der schleudert das dann rum?
Der schleudert das genau in diesem Behältnis durch die Gegend. Und man hat halt nebenher viel mehr Zeit, ne? Vielleicht ins Handy zu glotzen oder noch ein Bierchen zu trinken.
Stimmt. Was du ja in der Küche machst.
Ja, natürlich.
Aber in so einer Küche, wenn es hoch hergeht, da ist Handyverbot, oder?
Ja, definitiv. Also zu den Stoßzeiten definitiv. Aber ich meine, heutzutage sind wir da alle ein bisschen lockerer.
Ja.
Weil es ist ja so, dass jeder in jeder freien Minute unbedingt aufs Handy schauen muss.
Mhm.
Meine Frau sagt immer, ich bin der Schlimmste von allen. Sag ich, Schatz, ich betreibe Marketing.
Genau.
Aber in der Regel, klar, müssen wir uns konzentrieren. Und da ist es schwierig, sich dann ablenken zu lassen.
Also, bevor wir gleich auch nochmal über die Anfänge sprechen, wollen wir mal gleich ein Highlight herausgreifen. Das ist der Stern, den du bekommen hast, vom Guide Michelin. Da warst du noch Koch in Künzelsau.
Genau.
Dort im Handicap, also
genau.
Hieß dieses Restaurant. Restaurant mit Inklusionskonzept, wo auch Menschen mit Handicap also dort in der Küche arbeiten.
Ja.
Und den ganzen Laden mit am Laufen halten. Wann kam diese Nachricht? Erinnerst du dich an den Moment, als du erfahren hast, du hast einen Stern?
Ja, also ich muss sagen, ich erinnere mich ziemlich gut an diesen Moment, weil sowas vergisst man ja nicht.
Ja.
Man muss natürlich sagen, wir haben diesen Stern in einem Team erkocht. Also,
ja, klar. Aber du warst halt der Küchenchef,
ja, genau.
der das Sagen hatte.
Genau.
Ja.
Und ja, das war mittags. Und klar, man fiebert ja immer auf diesen Tag zu.
Also das schon. Du warst dir also dessen bewusst,
natürlich.
Da kommt jemand. Aber woher weißt du, dass der Guide Michelin sich überhaupt für dieses Restaurant interessiert?
Das weiß man nicht. Also man hofft darauf, ne? Man kann sich natürlich dort melden und das Konzept mal vorstellen, ob genau die Inspektoren letztendlich dann kommen oder nicht.
Aber man bewirbt sich schon.
Man kann sich bewerben.
Man kann sich
man
bewerben.
Man muss nicht.
Und das habt ihr aber gemacht.
Ja, ich habe unser Restaurant vorgestellt.
Und habe dann natürlich monatelang jedes Mal gedacht, oh Gott, ich glaube, da sitzt einer, ich glaube, genau. Der ist vom Giet.
Ja, natürlich, das war hin und wieder schon und irgendwann dachte ich mir, oh Gott, also wenn wir jetzt so weitermachen, dann. aus dem Grund habe ich es irgendwann gelassen.
Ja, da bist ja mit den Nerven am Ende.
Ja,
aber
definitiv.
Natürlich, aber es hätte sein können, das wusstet ihr die ganze Zeit,
genau.
Dass da einer saß und das wurde Gewissheit natürlich, als dann tatsächlich die Nachricht kam. Also
ja.
Erzähl von diesem Moment.
Ja, also es war im Endeffekt so, ich konnte die Nacht davor kaum schlafen, weil ich so aufgeregt war und letztendlich irgendwann bin ich eingeschlafen, war auch dementsprechend am nächsten Tag ziemlich am Ende mit den Kräften. Und aber da wir immer sehr, sehr gut zu tun hatten im Hotel Anne-Sophie im Restaurant,
ja.
War es so, ich war am Mittag im anderen Restaurant gerade drüben, habe dort den Mittagsservice gekocht. Irgendwann habe ich die Zeit vergessen. Und davor hatte ich natürlich immer aufs Handy geschaut.
Mhm.
Und ja, um kurz nach 12 kriege ich dann einen Anruf aufs Handy von einem Freund.
Ja.
Und er meint dann, Mensch, Gratulation und schreit ins Handy rein und boah, und ihr habt einen Stern, sei was. Er meint, ja, und ne. Und ich war erstmal komplett verplext, weil ich das erst gar nicht wirklich wahrgenommen habe. Und dann habe ich nur gesagt, Mensch, habe ich gesagt, du Digga, also wenn du jetzt mich auf den Arm nimmst, ne?
Ja.
Backnang ist nicht weit. Also
ich schicke meine Brüder rum.
Genau, ich schicke meine ganze Familie rüber. Nee, und dann war ich erstmal komplett so neben der Kappe
ja. Und
meine Jungs haben mich angehauen und gesagt, Chef, ist alles gut? Und ich sage, ja, passt alles. Ich habe mein Handy rausgeholt
ja. Und
habe versucht, diese Seite aufzumachen. Und ja, so wie es in so einem Moment ist, hat sich diese Seite nicht aufgebaut, ne? Weil die war irgendwie überlastet.
Mhm.
Und dann bin ich vor an die Rezeption gerannt und da hatten wir eine schlechte Internetverbindung. Und da war es genauso und ich dachte, oh Gott, das gibt's doch nicht, bis ich dann ins andere Gebäude rübergerannt bin und dann wirklich so unseren Namen auf dieser Liste gesehen habe. Das
ja. War
wie in Trance. Also ich muss dazu sagen, als junger, motivierter Koch stellt man sich diesen Moment ja immer vor.
Ja.
Und wenn er dann mal da ist, dann ist es so, als ob er nicht da ist. Also es ist ganz komisch.
Mhm.
Ja, und dann habe ich davon erfahren und dachte mir, okay, puh, da bin ich erstmal raus und habe erstmal 10 Minuten für mich gebraucht.
Hast dich hingesetzt oder in der Ecke oder ganz für dich alleine dann?
Ja, ich war ganz alleine und ich muss sagen, ich war von meinen Gefühlen so überwältigt, aber ich konnte es noch nicht fassen.
Ja.
Meine Frau hat mich sofort natürlich angerufen.
Ja.
Das war.
Woher wusste die das?
Sie hat es ja mitverfolgt.
Ah.
Und dann gleichzeitig habe ich dann mit meiner Tochter damals telefoniert, mit meiner Ältesten, mit der Lela.
Mhm.
Und sie hat dann gemeint, Mensch, Papa, Gratulation. Da habe ich gesagt, danke, Schatz. Hat sie gemeint, wie sieht denn der Stern aus? Also wie? Ja, kann er fliegen? Habe ich ihr versucht natürlich zu erklären, was das eigentlich ist, aber ich habe dann gesagt, ja, Schatz, hin und wieder fliegt er.
Oh.
Ja, und so war es dann, dass ich dann natürlich als erstes nach meiner Frau meine Mama angerufen habe.
Mhm.
Die stand wie immer in der Küche zu Hause in Heslach.
Ja.
Ich habe gesagt, Mensch, Mama, wie geht's? Ja gut. Habe ich gesagt, du, ich wollte nur sagen, wir haben einen Stern bekommen. Hat
ja. Sie
dann gemeint, ach ja, schön. Also die hat das gar nicht wahrgenommen. Und dann dachte ich, mein Gott, da kochen wir einen Stern. Und und dann ging es eigentlich auch schon los. Also das hat so knappe 20 Minuten gedauert und dann
ja. Gab es
bei uns im Hotel ein Sturmklingeln und es war schon ein sehr bewegender Moment in meiner bisherigen Laufbahn, muss ich sagen.
Da waren natürlich die Gäste abends besonders gespannt auf das Essen.
Genau.
Da wart ihr besonders unter Druck.
Also da waren wir extrem unter Druck. Ja, es war klar, ich habe dann gesagt, wir nehmen Annahme Stopp. Wir nehmen das, was reserviert ist, ist reserviert. Alles andere nehmen wir nicht mehr an. Und das ging ja wirklich so, dass wir den ganzen Tag über Telefone, Nachrichten, also es war extrem. Und irgendwann habe ich dann gesagt zu den Kolleginnen an der Rezeption, dass sie bitte keine Anrufe mehr durchstellen, weil also wir müssen noch ein bisschen was machen.
Mhm.
Ja, und irgendwann kam dann trotzdem ein Anruf durch, natürlich nachdem die Frau Wirt und so da war und irgendwann hat sich das alles ein bisschen beruhigt gehabt.
Dass die Chefin also
genau.
von dem
genau.
Hotel und dem Restaurant,
genau.
das ihr gehabt hat, ja.
Und ja, und irgendwann kam dann ein Anruf und die Kollegin hat gemeint, Mensch, da ist ein Anruf, sehr knapp. Ich sage, Mensch, ich habe doch gesagt, stellt nichts durch.
Mhm.
Ja, das ist wichtig. Ich sage, wer kann denn so wichtig sein? Hat sie meint, ja, Eckhard Witzig, mein Büro München. und da dachte ich, okay, wenn der Jahrhundertkoch anruft, einem zu gratulieren, da fühlt man sich halt wie so ein kleiner Stift in der Küche.
Ja,
ja und so war das dann auch. Und das war eines der schönsten Momente. Also das war so die Anerkennung, muss man sagen, die man bekommen kann. Ja.
Witzig. Wusstet ihr denn im Nachhinein, wer von den ganzen Gästen in den Wochen oder Monaten davor vermutlich der Tester war?
Ehrlich gesagt nicht, weil Nein. wir hatten natürlich viele Business-Gäste auch durch das Unternehmen und durch den Konzern.
Ja.
Man muss dazu sagen, wenn dann wirklich so diese Business-Gäste kommen, einer kommt alleine, dann kommt sie zu zweit, dann zu dritt, dann sagt der eine ab und hockt nur einer da. Also wie gesagt, irgendwann habe ich gesagt, es kann jeder, ob es einer ist oder nicht, spielt keine Rolle.
Ja, toll.
Wir geben unser Bestes und schauen, was passiert.
Ja. Das Restaurant damals, das dann ja der Anfang war für deine eigenen Projekte, die du gemacht hast, das war ein Restaurant eben mit Inklusionskonzept.
Genau.
Ein Konzept, das du auch übernommen hast für deine jetzige Arbeit.
Also ja.
Also dieses System der Integration, wann fing das an, für dich wirklich ein wichtiger Aspekt deiner Arbeit zu werden?
Also ich muss sagen, ich habe das ja am Anfang nicht wirklich realisiert, als ich 2009 im Hotel Anne-Sophie angefangen habe.
Mhm.
Und das kam wirklich mit der Zeit. Und klar, wenn man selber Kinder hat, Jungpapa wird, dann verschieben sich die Prioritäten im Leben irgendwann mal.
Mhm.
Und irgendwann war es für mich wirklich ein ganz wichtiger Aspekt, weil für mich war es immer wichtig, etwas Tiefgründiges und Nachhaltiges zu machen und nicht nur toll zu kochen, ne?
Mhm.
Und irgendwann durch diese Entwicklung habe ich natürlich auch diesen Ansporn gehabt, zu zeigen, dass auch genau diese besonderen Menschen besondere Gaben und Fähigkeiten haben. Und die muss man natürlich fördern und fordern.
Auch besondere Fähigkeiten und Gaben, die andere eben nicht haben?
Genau, genau.
Korrekt. Wie zum Beispiel?
Also zum Beispiel, ich sag mal, die Genauigkeit bei der Arbeit. Ja, ich hab Mitarbeiter, Kollegen gehabt, bestes Beispiel der Markus.
Yeah.
Also wenn der Zuckererbsen gepult hat,
yeah.
also keiner hat sie so gut gepult wie der Markus. Ne? Er hat zwar vielleicht eine halbe Stunde länger gebraucht, aber sie waren sensationell. Und es gibt wirklich viele unterschiedliche Sachen. Oder wir hatten Kollegen, Mitarbeiter im Service, die ja eine Art und Weise hatten, mit dem Gast umzugehen, einfach ohne irgendwelche Vorurteile, einfach so, wie sie sind. Ne?
Mhm.
Und das hat mich dann mit der Zeit wirklich fasziniert. Es war natürlich auch sehr, sehr schwierig, sage ich mal, damit erstmal umgehen zu können. Und ja, letztendlich hat mich das so sehr überzeugt, dass ich gesagt habe oder mir selber es auf die Fahne geschrieben habe, zu sagen, diese Menschen sind genauso gut wie wir, wenn nicht sogar noch besser.
Ja, klar.
Und wir haben in der Gastronomie immer dieses Thema gehabt von Veränderungen und wir müssen was verändern mit dem Umgang und etc. Aber letztendlich hatte ich immer das Gefühl, das passiert einfach zu wenig. Ja. Und ich dachte mir, wenn ich hier das schaffe, mit so einem Konzept auch einen Meilenstein zu setzen, ne? Ein Zeichen zu setzen, dann ist das vielleicht ein kleiner Anfang. Ne?
Ja.
Und so habe ich mich dann auch dazu entschlossen gehabt, in meiner Selbstständigkeit, da ich einfach dieses große Glück hatte, durch die Carmen Würth dieses wunderbare Konzept kennenzulernen, in meiner Art und Weise weiterzuführen. Ne? Und so haben wir das Ganze übernommen und machen es in einen kleineren Rahmen natürlich, muss man auch dazu sagen. Jetzt nicht in diesem großen Ausmaße, wie es davor war. Aber wir haben gesagt, wir fangen damit an und gucken, wie sich das Ganze entwickelt und welche Unterstützung wir mit der Zeit bekommen.
Ja. Wie groß ist deine Mannschaft in der Küche?
Also wir sind zu zweit.
Also zu zweit.
Genau.
Das heißt, das bist du.
Und noch ein Mitarbeiter.
Noch ein Mitarbeiter.
Genau.
Das ist der Markus.
Nee,
der Markus,
nee, der Markus ist leider noch in Künzelsau.
Aber der zweite Mitarbeiter ist dann einer mit Handicap.
In der Küche aktuell nicht, aber im Service.
Im Service.
Genau.
Auf jeden Fall. Ja, ja, alles klar. Und Zeit ist ja nun auch in der Küche ein ganz wichtiger Faktor.
Ja.
Außerdem musst du wirtschaftlich arbeiten. Du musst am Ende irgendwann mal auch Gewinn machen.
Solltest du.
Das heißt, von Küchen hören wir nur Küche hinten. Das ist Krieg, das ist auch ein Schlachtfeld, das ist ein ungeheurer Druck. Dazu zählt natürlich auch das Service. Wenn der jetzt 30 Minuten braucht, um die Erbsen zu pulen, der macht das besonders gut, aber hast du denn diese Zeit eigentlich?
Also eigentlich hat man nie diese Zeit. Es ist wirklich verrückt, aber ja, man lernt mit der Zeit einfach cool zu bleiben, ja. Einfach entspannt zu bleiben und aus der Situation das Beste zu machen. Mhm. Also wir sind jetzt, ich bin jetzt kein Mensch, der sagt, ich bin ein Perfektionist, war ich nie. Mhm. Ich bin ein totaler Chaot. Meine Frau Vera, die sagt immer, sie wundert sich, wie ich es so weit geschafft habe. nee, also von dem her sag ich, ja, es ist schwierig, es ist wirklich schwierig, es sind so viele Faktoren, aber klar, früher war es natürlich viel, viel härter, nur die Zeit hat sich so gewandelt, ich meine, wir reden über gewisse Rahmenbedingungen, über Work-Life-Balance und so viele Faktoren und wir haben auch nicht die Möglichkeit zu sagen oder in stressigen Situationen Menschen so zu behandeln. Das ist heutzutage, vielleicht gibt es das noch vereinzelt, aber das kann sich keiner mehr leisten.
Inwiefern musst du denn auf deine Mitarbeiter mit Handicap besonders Rücksicht nehmen?
Sehr viel. Also wirklich sehr, sehr viel. Also wir sehen es immer wieder. Natürlich ist jeder Tag anders. Jeder Tag ist, also ich könnte ein Riesenbuch schreiben.
Ja. Gib uns mal ein Gefühl für die Situation. Also, was sind das für Situationen, mit denen auch du dann klarkommen musst?
Also das sind jetzt Situationen, sage ich mal, jetzt bei uns zum Beispiel, wenn ich, so wie letztens, das Restaurant fast voll ist und ich natürlich, ja, blöderweise auch alleine in der Küche dann bin, dass wenn wir zum Beispiel gewisse Menügänge, Menüfolgen an gewisse Tische ansagen und sagen, okay, dieser Tisch oder diese zwei Zwischengänge mit der Vorspeise geht an Tisch Nummer 3. Landet vielleicht der Teller mal an Tisch Nummer 5.
Ja klar, natürlich.
und dann kommt der Teller erstmal wieder zurück, weil ja die Kollegin dann durcheinander ist und ja, und dann gerät alles in Stocken. Das sind zwar nur 4 Minuten, aber aus 4 Minuten werden auf einmal 10 Minuten und so läppert sich das und man muss dann natürlich diese ganze Zeit aufholen, weil letztendlich der Gast nicht immer weiß, welches Konzept wir haben. Und vor allem, es interessiert den Gast nicht. Der Gast will natürlich, was auch gerechtfertigt ist, eine gewisse Dienstleistung.
Ja, klar.
Und das ist, ich sag mal, ein ganz kleiner Teil oder ja, es wird vergessen, einen Tisch abzurufen. Oder auch in der Küche, was oft passiert ist, dass das falsche Gericht angerichtet worden ist. Und in dem Moment hat es keiner gemerkt. Ne, weil wir alle, das ist uns oft passiert, wir waren alle so in Hektik. Und dann wurde von einem unserer besonderen Mitarbeiter das Gericht natürlich dementsprechend angerichtet. Ja. Es war aber das Falsche. Und wir haben aber den Hauptkomponenten auf diesen Teller gesetzt. Und keiner hat es gemerkt. Also nicht mal der Gast. Nur im Nachhinein dachten wir, okay, na gut, da ist natürlich die Frage des Verkaufens. Ne? Ja.
Und du als Küchenchef musst natürlich dein Personal auch mal anflaumen zur Not, oder?
Ja, es ist natürlich sehr, sehr schwierig. Natürlich.
Und das ist bei Menschen mit Handicap natürlich besonders schwer eigentlich. Da mag man erst recht nicht.
Ja.
Diese Strenge walten lassen, die man, weil man auch jeden aber trotzdem gleich behandelt, natürlich auch da einfach zeigen muss. Ne?
Genau, also es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Und ich muss sagen, ich war auch immer hin und her gerissen, gerade bei einem meiner Kollegen und Mitarbeitern. Ja, man versucht da eine gesunde Mitte zu finden und es geht ja nicht darum, diesen Menschen anzuflaumen, so wie du es gesagt hattest, sondern es geht ja einfach darum, die Fehler auf den Tisch zu legen und zu sagen, so wie können wir das besser machen. Ne? Und so wie es im normalen Leben ist, weil klar, man muss irgendwo einen Standard halten und aber auch eine gewisse, ich sag mal, Menschlichkeit beibehalten. Ne? Und
naja, klar.
Wenn sich das vermischt, das ist manchmal sehr, sehr gefährlich.
Ja. Inwiefern hast du dich selbst mal als Außenseiter gefühlt, als du noch jung warst, als du zur Schule gegangen bist, du hast Hauptschule gemacht.
Genau.
Das war auch, glaube ich, ein schweres Leben für dich da an der Schule.
Ja, ja, also es war sicherlich zu dieser Zeit, also ich sag mal, für einen jungen, pubertierenden Menschen nicht einfach.
Ja.
Vor allem, wenn man Gesellschaftern heißt und keiner kann diesen Namen richtig aussprechen.
Stimmt, ist ja auch ein Problem.
Ja, ja, und natürlich diese Optik, dieses Vorurteil war halt immer da. Ja, so dunkle Haare, guck mal, der heißt ja ganz komisch, ob der überhaupt Deutsch kann. Ja. und als ich dann angefangen habe zu schwätzen, war das, was, sie sprechen ja richtig gut Deutsch. Und ich sage, ja, ich kann auch Hochdeutsch.
Im Gegensatz zu Ihnen.
Genau. Es war eine schwierige Zeit, weil man natürlich auch in der Selbstfindungsphase war.
Ja.
Und ja, auch zur Ausbildungszeit war es sehr, sehr schwierig, also für mich.
Ja.
Weil,
was war denn das Schwierige? Und wie schwierig warst du denn in der Pubertät, in der Selbstfindungsphase?
Ja, also wie jeder Jugendliche, mein Vater war natürlich sehr, sehr streng. Ich habe ja noch einen älteren Bruder, er ist ein Jahr älter.
Ja.
Und ja, gut, also wenn man jetzt so in Stuttgart aufwächst, hat der Vater, sag ich mal, der da schon sehr, sehr streng ist, eine gewisse Vorstellung, wie etwas funktionieren soll.
Mhm.
Ja, so wie jeder Jugendliche, wir haben natürlich auch hin und wieder, ich sag mal, das ein oder andere, den einen oder anderen Mist gebaut. Und ja.
Und was war der größte Mist, den du gebaut
hast? Der größte Mist, also die größte Enttäuschung, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das hier sagen kann.
Natürlich, wir sind doch unter uns.
Ja, da war ich noch sehr, sehr jung, dumm und naiv.
Yeah.
Und da habe ich mich mal verleiten zu lassen, weil wir bei einem Freund saßen am Mittag und da gab es so eine Reportage, wie einfach es ist, in Deutschland zu klauen.
Mhm.
Und wir dachten uns, naja, komm, das probieren wir jetzt gleich mal aus in Stuttgart,
ja,
im größten Elektrowarenhaus, was es gibt.
Ja.
Und da ging es nicht darum, etwas, also wir wollten es einfach nur so mal ausprobieren, ne?
Ja.
Ja, und da habe ich einen Taschenrechner geklaut.
Okay.
Und wurde natürlich dabei erwischt.
Oh Gott.
Und da musste der Papa halt den kleinen Serkan vom Polizeirevier abholen. Und da saß ich halt da und meine Kumpels wurden abgeholt, bei denen war das alles locker.
Ja.
Ich habe nur gesehen, wie mein Vater da die Treppen hochlief und habe angefangen zu heulen.
Ja, ja, klar.
Ich bin in Tränen ausgebrochen und der Beamte hat mich gefragt, was ist denn passiert? Also mein Vater kommt. Und das war natürlich schon sehr hart.
Und wie war die Begegnung mit dem Vater dann?
Also für meinen Vater, muss ich ganz ehrlich sagen, war das schlimmste Erlebnis in seinem Leben.
Ja.
Dass der Sohn klaut. Ja. Mhm. Und er hat das nicht verstehen können. Er hat gesagt, Mensch, ich habe doch alles für euch getan und habe versucht, aus euch gute Menschen zu machen.
Mhm.
Und warum? Also es gibt Sachen, die mein Vater hasst, unter anderem Lügen und Klauen.
Mhm.
Ja, und dementsprechend war das auch für mich hart. Ja, und das war nicht angenehm.
Was hatte dein Vater denn für dich im Sinn? Was dem Jungen beruflich werden soll?
Also ehrlich gesagt gar nichts. Ich muss Gott sei Dank sagen, mein Vater ist da sehr weltoffen, sehr modern, ja, obwohl er, ich sag mal, jetzt kein Akademiker oder so ist. Ne?
Ja.
Schafft seit 39 Jahren in der Brauerei hier in Stuttgart.
Ja.
Und er hat immer gesagt, Kerle, hör zu. Der hat gesagt, du musst selber glücklich sein. Ja? Also ob du jetzt, er hat mich nach der Schule oder während der Schulphase gefragt, ob ich in die Weiterführende möchte. Habe ich gesagt, Papa, meine Noten sind so schlecht, ich kann nicht. Also gut, dann machst du halt eine Ausbildung,
ja,
ein Handwerk oder sowas. Ne? Und so hat er gemeint, mach das, was dich glücklich macht. Und ich habe dann gesagt, Vater, ganz ehrlich, so in der Schule hocken und lernen. Und also das war für mich Horror.
Ja.
Und ich habe gesagt, ich will was erschaffen, ne? Ich will was machen.
Yeah.
Und so habe ich verschiedene Praktikas gemacht. Eigentlich wollte ich nie Koch werden. Also ich weiß auch gar nicht, wie ich dazu gekommen bin, ehrlich gesagt. Aber es war ganz gut so.
Und wann kam das mit dem Koch?
Es kam eigentlich so, dass ich während meiner Jugendphase natürlich auch Taschengeld wollte, weil jeder Taschengeld bekommt.
Ja.
Und ich nicht. Mein Vater hat gesagt, ja, dann gehst du halt schaffen.
Ja.
Bin ich schaffen gegangen und so hat sich das während der Schulzeit immer so entwickelt, dass ich in der Gastronomie ausgeholfen habe. Irgendwann habe ich auch angefangen, die Schule zu schwänzen.
Ja.
Das war dann nicht so gut. Und
hat er das mitbekommen?
Er nicht, aber der Dimi. Und das Blöde war, dass mein Klassenlehrer der ehemalige Lehrer vom Dimi war und der halt öfters bei uns war. Also das war eigentlich total bescheuert. Und so kam es dann, dass ich nach verschiedenen Praktikas während der Schulphase irgendwie nicht wusste, was ich wirklich machen will.
Mhm.
Und ich musste mich aber entscheiden, weil die Zeit war ja knapp. Und der Dimi hat dann irgendwann gemeint, Mensch, mach doch eine Lehre als Koch.
Ja.
Ich sag, gut, warum eigentlich nicht, ne? Ja, und so habe ich mich dann angefangen gehabt zu bewerben, habe aber keinen Ausbildungsplatz bekommen nach der Schulzeit.
Ach, guck mal, heute würde jeder einen Ausbildungsplatz als Koch bekommen, oder?
Jeder. Also ich habe in jedem Laden eine Absage bekommen, das war total deprimierend.
Ja.
Ich dachte mir, mein Gott, das gibt's doch nicht, also so schlecht bin ich ja nicht. Und ja, und jedenfalls hat er dann gemeint gehabt, ich sollte doch bei ihm als Vollzeitpraktikant anfangen.
Okay.
Und so hat es auch angefangen und dann habe ich mich während dieser Zeit beworben und auch einen Ausbildungsplatz bekommen.
Ja. Und da sind wir wieder beim Dimitri, bei dem du deinen ersten Spätzleteig gemacht
genau.
hast, unter Einsatz deiner Muskeln.
Ja, ja.
Und solche Oberarme hattest du nach
genau.
ein paar Wochen, oder?
Ich war voll das Tier.
Der Dimitri. Wie oft, also Dimitri tat dir natürlich gut.
Sehr gut, ja.
Wie oft hast du aber gehört, du schaffst das nicht?
Och, so oft. Also ich muss ganz ehrlich sagen, in meiner Ausbildungsphase,
ja.
ich war jetzt auch nicht der Muster-Azubi,
mhm.
weil ja, also es ist schwierig, also so einem jungen Menschen, ja, mit ihm Kontakt aufzunehmen, ne? Der nicht irgendwo weiß, wo er hingehört. Das ist sehr, sehr schwierig, ne? Und wenn man dann nur noch,
ja. Also warst du da so eine Art muffliger, pickliger Teenager?
Ja, also ich habe immer geschafft, also ja. ich habe immer gearbeitet,
das
aber
schon, ja.
ich war halt so, zwischen den Welten, ne? Ich meine, ich war nicht zu 100% hier zugehörig, ich war nie zu 100% drüben zugehörig, mhm. ich war so mittendrin, aber nirgendwo. Und jedenfalls, wenn man dann nur noch Negatives bekommt,
ja.
ist es dann schwierig, auch irgendwo zu sagen, okay, jetzt habe ich Motivation und dann heißt es klar. Ich meine, ich habe oft gehört, ja, wo sind denn die großen türkischen Köche?
Mhm.
Na, wo sind denn die Supersterne-Köche? Ihr könnt doch eh nichts außer Kebab und Döner.
Mhm.
Also gut, also man muss dazu sagen, ich bin ja Heslacher, aber natürlich auch Türke. Und
nur den Heslacher sieht man dir nicht an.
Nicht immer. Und ja, und irgendwann habe ich natürlich einen gewissen Ehrgeiz entwickelt, wo ich dann gesagt habe, Mensch, also so nicht und euch werde ich es zeigen. Und das Interessante ist, dass vor einem halben Jahr bei meinem Restaurant in Öhringen, im Kleinod, es ist ja die ehemalige Orangerie, ein wunderschönes Objekt, und ich stand in der Küche und drumherum ist so ein Typ die ganze Zeit drumherum gelaufen. Ich sage, Mensch, wer ist denn das? Was will denn der? Ja? Und dann bin ich raus und es war mein ehemaliger Executive Küchendirektor.
Ja.
Der dann so stolz war, ich sag, Wahnsinn, ne, Herr Hutter, habe ich gesagt, dass aus mir sowas geworden ist. Ja, und das war ein sehr, sehr schöner Moment für mich.
Wessen Du schaffst das nicht hat dich am meisten verletzt? Von all diesen Du schaffst das nicht,
also,
die du gehört hast.
Eigentlich jedes, muss ich sagen. Das Schlimmste war, wenn man einem jungen Menschen, der in so einer Phase ist, dann auch noch so aufs Auge drückt, du bist ja eh nur Hauptschüler, ja, du bist ja sowas Minderwertiges. Ne?
Mhm.
Und ich habe mir dann irgendwann gesagt, also wenn ich irgendwann mal diese Möglichkeit habe, es anders zu machen, werde ich es anders machen. Und Gott sei Dank habe ich die bekommen. Und ich sage, ich habe eine Einstellung, wo ich sage, das Zeugnis ist natürlich wichtig, aber mich persönlich interessiert es überhaupt nicht, weil der Mensch für mich erstmal zählt, ne? Und da versuche ich halt anzuknüpfen und zu sagen, so vielleicht wurde dieser Mensch nie richtig begriffen, ne? Und vielleicht schlummert etwas so Gigantisches in diesem Menschen und man muss es einfach nur herausfinden. Ne?
Das Tolle ist ja, dieses Gefühl, ich bin minderwertig, vielleicht minderwertig, das hast du ja wirklich überwunden.
Oh ja, total.
Alleine durchs Kochen oder wodurch?
Ja, es waren verschiedene Situationen, ne? Also verschiedene Menschen, die man kennengelernt hat, positive Begegnungen, also ich sag mal auch Menschen, zu denen man hinaufgeschaut hat in unterschiedlichen Situationen und wo ich mir dann irgendwann auch selbst gesagt habe, Mensch, auch so die das immer gesagt haben, eigentlich muss man Mitgefühl mit diesen Menschen haben, ne? Und aber klar, es ist schwierig, so etwas zu lernen und damit umzugehen. Es ist extrem schwierig und klar, nicht jeder hat die Möglichkeit und schafft es. Es sind viele, viele Umstände, denke ich, die dazu beigetragen haben.
Wie hast du diesen Frust, den du dann auch hattest, kompensiert?
Also ich muss sagen, ich bin ja ziemlich früh ausgezogen von zu Hause.
Ja, freiwillig?
Ja. Mein Vater war froh, weil er gesagt hat, endlich, weil er hat dann keine hohe Wasserrechnung mehr, weil wir als Teenager halt zweimal am Tag geduscht haben. Das hat ihn total genervt. Nee, und jedenfalls bin ich dann auch ziemlich früh mit Vera, mit meiner damaligen Freundin, jetzigen Frau und Mutter von meinen vier wunderbaren Kindern, sind wir ziemlich früh zusammengezogen. Und ich muss sagen, und wir waren dann sofort selbstständig, wir standen auf eigenen Beinen und haben unser Leben ja im Griff haben müssen. Und ich muss sagen, natürlich hat auch meine Frau einen sehr, sehr großen Beitrag dazu geleistet, die mich seit 15 Jahren erträgt. Und ja, und so hat sich das Ganze entwickelt.
Jetzt kokettierst du doch wahrscheinlich oder so schwer bist du doch nicht zu ertragen. Oder was sind die Extremsituationen, die deine Frau mit dir erlebt?
Also neben dessen, dass ich nie da bin.
Ja, klar, richtig.
Ja, ich bin natürlich auch manchmal durch diese Situation, durch diese Auf und Abs, ne? Also man muss dazu sagen, jetzt, das ist eine sehr, sehr schwierige Phase, auch aktuell für uns durch diese Selbstständigkeit. Mhm. Wir hatten ja davor auch mehrere Betriebe, die wir natürlich jetzt zum Teil aufgegeben haben, weil es einfach nicht mehr ging. Und man ist dann in so einem Tief und ein Ab. Und bei mir war es natürlich so, ich war die letzten Jahre erfolgsverwöhnt irgendwo, ne? Und jetzt ist das alles viel, viel schwieriger und man steht halt alleine da und ja, so alleine gegen die Welt hat man oft das Gefühl. Und dann darf man aber auch keine Schwäche zeigen und man muss immer präsent sein, man muss jeden motivieren, weil man ja so ein wandelndes Kraftwerk ist, wo sich jeder manchmal so anzapft, weil kostet ja nichts. Und ja, und das schlägt sich manchmal natürlich auch auf die Laune aus, die man vielleicht in der Öffentlichkeit nicht zeigt, aber dann halt zu Hause in den vier Wänden, ne? Weil es der Mensch ist, der einen am besten kennt und das ist nicht immer einfach.
Mhm. Dieses Gefühl, allein gegen die Welt,
ja.
Wann hattest du das letzte Mal?
Boah, gestern.
Warum, was war?
Nee, also ich sag mal so, das sind natürlich, also man sagt ja, ein gewisser Ruf hat ist ein Fluch und ein Segen und so sehe ich es auch bei mir, so durch meine Selbstständigkeit momentan. Ja. Natürlich werde ich damit betitelt, ja, der Sternekoch, der und da muss ja alles perfekt sein, aber ich sag mal so, ein Wurstsalat ist halt ein Wurstsalat, ne, den ich auf der Terrasse anbiete. Ja. Und ein Salat ist halt ein Salat und ich bin auch kein Zauberer, der daraus was anderes machen kann. Ne? Ja. Und da sind manchmal natürlich Erwartungshaltungen, so extrem groß in gewissen Bereichen,
ja.
die mich dann manchmal auch persönlich verletzen, wo ich sage, mein Gott, okay, also ist was anderes, wenn ich jetzt im Restaurant natürlich viel, viel mehr Zeit habe, um etwas zuzubereiten. Ja. Und
du meinst also auch Kritik, die du hörst?
Kritik, ja, natürlich.
Weil die Leute natürlich von einem Sternekoch einen überirdischen Salat
ja,
erwarten,
den es also gar nicht gibt. Ich bin ja zum Teil, dann habe ich das Gefühl, ich bin ja ein Außerirdischer. Ne? Ich bin ja, also ich sage dann auch, Mensch, ich bin halt auch ein Mensch und ich mache halt, ich habe auch mal einen Scheißtag. Ja? Mhm. Und das ja, geht mir manchmal sehr, sehr nah, weil in der heutigen Zeit soziale Medien, klar, man profitiert natürlich auch vom Zuspruch, ja. Gar keine Frage, aber auch natürlich von der negativen Kritik, die ja nicht immer gerechtfertigt ist. Ne?
Und die wird aber auch geäußert im Restaurant?
Leider nicht.
Ach, das,
leider nicht.
Aber es ist ja auch ein unangenehmer Moment eigentlich, oder?
Ja.
So Auge in Auge mit dem Gast.
Nee, ich finde das super. Ich muss sagen, ich bin da eher so ein Mensch, ich weiß dann, welchen Fehler ich begangen habe. Ne?
Ja.
Und man kann dann konstruktiv darüber arbeiten.
Na gut, manchmal ist Geschmackssache. Da muss natürlich. Es ja nicht ein Fehler gewesen sein.
Natürlich, also um Gottes Willen. Und das ist leider häufig, weil wir halt eine sehr extreme Küche haben, die extreme Geschmacksnuancen hat. Ne?
Das ist richtig, ihr macht also Orient, Occident, beides vermischst du miteinander.
Total.
Ne? Das ist so deine Spezialität.
Genau.
Auch.
Genau.
Beides zusammenzubringen, das mag für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen ungewöhnlich sein. Erstmal, auch wenn man Lust hat, es auszuprobieren. Was ist besonders tricky für jemanden, der Neugierde hat, der bestellt?
Also besonders tricky ist zum Beispiel jetzt aktuell habe ich zum Beispiel einen Zwischengang auf der Karte.
Yeah.
Das ist ein Steinbutt, der leicht in Nussbutter gebraten wird. Da kommen Artischocken dazu. Eine Chorizo, also die Paprikawurst, spanische, einfach adaptiert so durch meine Zeit in Spanien. Und das Ganze wird aufgegossen mit einer Tarhana. Das ist eine dehydrierte und fermentierte Paprika-Joghurtsuppe. Also hört sich extrem krass an, ist aber vom Aufwand natürlich sehr, sehr groß.
Ja.
Aber im Dorf bei uns in der Türkei kriegst du es überall in jedem Haushalt. Die würden mich auslachen und sagen, das ist doch nichts Besonderes. Ja. Aber ich finde es besonders. Und diese Geschmackskombination ist einfach ja, so extrem, weil man, ja, ich sag mal, diese vergorene Tomaten, Paprika-Joghurtsuppe hat, den Fisch hat, die Artischocken, dann diese Paprika-Wurst und das ballert komplett auf die Geschmacksknospen ein und yes. Manch einer hat einfach, ich sag mal, nicht sensible Geschmacksknospen und es ist dann schwierig, ne, das zu unterscheiden, weil einfach, ja, es ist einfach extrem, aber das macht halt meine Küche aus, weil ich sage, ich will ein Erlebnis schaffen und ja, das bin ich einfach.
Mhm. eine dehydrierte Paprikasuppe.
Genau. Weißt du,
das habe ich heute gelernt.
Also getrocknet.
Also die Paprika ist getrocknet oder die Suppe?
Nee, also die komplette Masse wird erst getrocknet. Also es ist ein bisschen längeres Verfahren. Das macht man, im Endeffekt ist es ein Konservierungsverfahren für den Winter. Ja. Weil im Winter ist es ja, ne, Paprika und so schwierig, Tomaten. Und das wird dann im Sommer zubereitet und dann getrocknet, dann gemahlen in der Mühle im Dorf.
Ja.
Und im Winter dann, wie so eine Instant-Suppe kann man sagen, zubereitet. Und das ist eigentlich total pfiffig und raffiniert.
Mhm.
Und als ich meine Mama das erste Mal angerufen habe und gesagt habe, du Mutter, wie macht denn die Tante das so im Dorf?
Ja.
Und sie sagt, hey, spinnst du, das kannst du doch jetzt nicht im Restaurant bei deinen Gästen anbieten. Ich sage, why not? Genau.
Da ist das ganze Dorf ist ja im Prinzip noch voller Schätze, oder? Die ist zu erkochen. Für dich.
Also für mich ist es sowieso, egal wo wir sind, was wir machen, ich finde es alles interessant, weil es gibt so viele Möglichkeiten, so viel, was man machen kann. Natürlich muss man auch sagen, man kann nicht immer alles machen. Das ist leider Gottes nicht immer möglich, aber ich versuche da einfach viel zu erkunden, viel zu machen, auch bei uns in der Region seit Jahren mit kleineren Erzeugern. Und ich bin dann auch immer froh über gewisse Tipps, wenn mal jemand sagt, Mensch, hier zum Beispiel der Karl-Heinz, der hat, der Hanne, der züchtet Wachteln.
Okay.
Ist eigentlich ja geil. es ist so für mich so ein kleines Schlaraffenland. Und da versuchen wir halt, ich sag mal, unsere Ideen, unsere Kreativität so ein bisschen mit reinzupacken. Mit der Hoffnung, dass der Gast sagt, wow.
Wie lange behältst du den Stern eigentlich? Wie lange gilt der?
Also der Stern, es ist ja so, der Stern ist ja nicht für den Koch, sondern ist ja, damit wird ja das Restaurant betitelt.
Ja.
Und man muss ja wirklich jedes Jahr diesen Stern erneut erkochen, sozusagen.
Ja.
Und im Endeffekt sagt man auch so, nach dem Stern ist vor dem Stern. Also es ist ein Prozess, der eigentlich nie aufhört.
Ja, und wie schwer es ist, den nächsten Stern zu holen, das sehen wir bei der Fußball-WM gerade.
Ja, genau.
Ja, wenn man erstmal ganz oben ist. Das heißt aber, jeder Sternekoch vom Vorjahr wird auch wieder bewertet, auf jeden Fall.
Jeder.
Okay.
Genau.
Und du hast ihn jedes Jahr behalten?
Also ich habe im Handicap haben wir ihn behalten gehabt.
Was heißt im Handicap? Also im Handicap das Restaurant, so
genau,
hieß das Restaurant.
Genau,
Künzelsau.
Ja, genau. Und als ich mich dann also entschieden hatte, mich selbstständig zu machen, wurde es leider nicht mehr bestätigt.
Ja.
Und wir haben ja letztes Jahr erst eröffnet im August. Und ja, wir sind natürlich voller Hoffnungen, vielleicht einen zu bekommen.
Ja.
Vielleicht auch nicht. Schauen wir mal.
Also, du hattest auch schon Rückschläge angesprochen. Gerade, du hattest ja auch mehrere Betriebe schon.
Ja.
Ein Restaurant habt ihr, glaube ich, letztes Jahr dann wieder geschlossen.
Zwei
sogar geschlossen.
Ja.
Eines hieß sogar Schöner Hirte.
Genau, das war ein Bistro.
Was die Übersetzung deines Namens ist, oder?
Genau, Güzel heißt schön und Choban Hirte, schöner Hirte.
Der schöne Hirte.
Genau.
Ja. Warum musstest du das schließen? Was waren letztendlich die, Fehler, die dazu geführt haben, die Entscheidungen, die dazu geführt haben?
Also ich sag mal, das Bistro war eigentlich, hat alles super funktioniert, bis wir natürlich das zweite Restaurant im selben Gebäude im Einkaufscenter in Öhringen eröffnet hatten.
Ja.
Und einfach um mehr Kapazitäten zu schaffen für alle Betriebe. Und ich war natürlich so ein bisschen angetan, jung, motiviert und habe viel aus dem Bauch heraus entschieden.
Mhm.
Und ja, mit der Zeit habe ich gemerkt, okay, dass doch nicht alles so einfach ist.
Und das ist nicht gut, aus dem Bauch entscheiden.
Es ist doch, es ist gut, aber man braucht immer eine gesunde Portion Rationalismus, sage ich mittlerweile.
Ja, dafür ist doch deine Frau eigentlich da.
Ja, nur wenn man nicht immer auf die Frau hört, dann muss man sich das auch die nächsten Jahre mal anhören. Ich habe es dir doch gesagt.
Wie zum Beispiel, was hat sie mal gesagt?
Ja, also klar, sie war natürlich nicht davon begeistert, dass ich, weil das Kleinod war ja schon eigentlich geplant.
Yeah.
Und dann natürlich das Bistro, hat sie gesagt, na gut, solange es nur ein Bistro ist. Und dann hat sie aber sofort gesagt, wie, du kommst auf die Idee, dieses andere Restaurant da oben. Ja, sag, nee, Schatz, mache ich nicht. Ja, und bis ich dann irgendwann mit ihr, ja, also kein Deal, aber sie wollten einen Hund für die Kinder.
Okay, ja.
Ich bin dann nach Frankfurt gegangen und habe die Luna geholt, das ist unsere old-englische Bulldogge.
Mhm.
Und habe sie so vor die Tür gesetzt, habe gesagt, so Schatz, ne, wir haben ja gesagt gehabt, wenn du den Hund kriegst, kriege ich das andere Restaurant. Er sagt, das ist jetzt aber nicht dein Ernst. Sag ich, doch, doch, ich habe den Vertrag schon unterschrieben.
Oh, ohne sie zu fragen.
Ja, genau. Und ja, man muss dazu sagen, es war natürlich viel auf einmal.
Ja, klar.
Aber auf der anderen Seite sage ich immer wieder, es hätte auch funktionieren können. Gewisse Umstände haben es einfach nicht, nicht zugelassen, was hätte so sein müssen. Und ich habe natürlich daraus gelernt, gewisse Fehler nicht mehr so zu machen, gewisse Investitionen nicht so zu tätigen oder gewisse Entscheidungen anders zu treffen.
Mhm.
Und letztendlich war es natürlich so, dass wir auch nicht den Rücklauf hatten, den wir erhofft haben. Also das heißt, das erste Restaurant hat sich getragen, das war eigentlich alles okay, aber personell wurde es dann irgendwann schwierig. Und das zweite haben wir ja parallel so im Abstand von 4 Monaten eröffnet. Und ja, da haben wir einfach, sag ich mal, auch nicht die Umsätze geschafft, die wir gebraucht haben, weil dieses Restaurant natürlich enorm groß ist, enorm viele Mitarbeiter benötigt. Und wir, uns war es halt immer wichtig, gewisse Rahmenbedingungen zu schaffen, auch gewisse Gehälter zahlen zu können. Und irgendwann geht's halt nicht mehr, ne? Und so war es halt bei uns und wir mussten dann auch dementsprechend halt die Handbremse ziehen. Klar, es ist schwierig, ne? Wenn man wirklich so erfolgsverwöhnt war, dann macht man 3 Restaurants in einem halben, dreiviertel Jahr auf. Natürlich zeigt jeder mit dem Finger auf einen, ne? Dann heißt es ja, das andere Ding fällt da jetzt auch gegen die Wand.
Mhm.
Aber letztendlich sage ich, mein Gott, ich meine, ich habe es versucht, ich hatte den Mut, es zu machen.
Und du stehst da auch
dazu. Ich stehe dazu, ja. Und das waren jungunternehmerische Fehler, die ich gemacht habe, die mir sicherlich in Zukunft nicht mehr so passieren werden. Aber immer wieder ist es für mich wichtig, den Mut zu haben, mal auch Risiken einzugehen.
Ja. Also du hast dann 2 Restaurants wieder abgegeben. Hat sie den Hund auch wieder abgegeben dafür?
Nein, aber ich wollte den Hund abgeben.
Sie behalten.
Nee, der Hund bleibt.
Ja, dann würden die 4 kleinen Kinder wahrscheinlich auch aufs Dach steigen, oder?
Ja, ja, ich habe ja 4 Mädels. Ne, und,
4 Mädels. Hör mal, und dann noch diese ganzen unternehmerischen Tätigkeiten. Ja. Dann musst du abends noch über den Büchern sitzen und musst nochmal rechnen und telefonieren.
Ja,
und dann noch die 4 Kinder. Das ist aber ganz schön schwer, das alles unter einen Hut zu bringen, oder?
Also man braucht so eine Frau wie meine. Also ich muss sagen, ich bin dankbar dafür und sie ist da wirklich sehr, 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 sehr... Also wie ein Fels in der Brandung steht sie hinter mir.
Hinter jedem guten Koch steht eine starke Frau.
Genau.
Und ein Hund.
Genau, und ein Hund, der halt nachts Gassi möchte. Und ja, es ist nicht einfach.
Serkan Güzelçoban, ein Sternekoch aus Öhringen, der damals, als er bei Dimitrit seinen ersten Küchenjob hatte und seinen ersten Spätzleteig gemacht hat, nie und nimmer damit gerechnet hatte, dass er sich irgendwann mal einen Stern erkochen würde.
Ja, niemals.
Serkan, Dankeschön für heute. Grüße nach Stuttgart.
Ich danke auch. Viele Grüße zurück.
Talk mit Tees.